Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Sind das die besten Geldideen für 2026? Unser Investmentteam lässt heute die Hosen runter. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir mit einer Spezialausgabe zurück. Auf die habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das Motto lautet, die besten Geldideen für 2026. Natürlich werde ich euch auch meine Geldidee vorstellen, aber heute wird das gesamte Investmentteam von Beating Beta vor die Kamera treten, hier nacheinander auf den heißen Stuhl und es wird wirklich sehr, sehr spannend. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, die berühmte Algorithmus-Schelle. Und wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Natürlich gibt es auch einen Anlass für dieses Video, denn unser brandneuer Aktienreport ist fertig geworden und es ist ein Meisterwerk geworden. 50 Geldideen für 2026. Ich bin vor allem auf dieses Cover sehr stolz, aber natürlich auch auf die Ideen, die aus unserem Team gekommen sind. Wirklich von konservativ sicher bis hochspekulativ. Es ist wirklich ein Brett geworden. Für alle Mitglieder von Beating Beta Plus ist das natürlich wie immer inklusive. Ihr könnt es natürlich auch einzeln erwerben, kostet 200€ das Meisterwerk, aber ich habe da einen richtig guten Tipp für euch. Und zwar unsere Beating Beta Weihnachtsaktion. Nur bis Heiligabend kannst du 43% sparen auf eine Mitgliedschaft bei unserer exklusiven Investmentplattform. Mehr als 2200 Privatanleger vertrauen bereits auf Beating Beta und du kannst jetzt richtig sparen. Statt 699€ gibt's das Jahresabo jetzt für nur 399€. Das Geniale, du behältst diesen Preis, wenn du jetzt zuschlägst, für immer die 399€. Und diese Aktion wird es so zum letzten Mal geben. Was bekommst du dafür? Natürlich unsere exklusiven Aktienreports im Gesamtwert von 3.000€ pro Jahr. Da sind natürlich jetzt auch die Geldideen für 2026 mit dabei. Dann Börsennews, jeden Tag direkt aufs Handy. Das Daily Briefing von mir persönlich, jeden Tag um 9 Uhr auf dein Smartphone. Das Wichtigste von der Börse in Sprachnachrichten natürlich auch. Und du erfährst auch, wenn ich kaufe oder verkaufe. Live-Talks mit den besten Experten. Beck, Komma, Linker und viele mehr. Du kannst live deine Fragen an die Experten richten. Dann unsere Musterdepots. Besonders stolz sind wir auf unser KI-Depot. Das hat den Nasdaq in den letzten Jahren mal komplett pulverisiert und alt aussehen lassen. Und dann noch ein Highlight. Roast My Depot. Du schickst uns dein Depot. Mein Team und ich analysieren das, prüfen es auf Herz und Nieren und geben dir Feedback. Dabei arbeiten wir mit dem renommierten Family Office Fuchs zusammen. Also jetzt zuschlagen. Zum letzten Mal gibt's diese Aktion und du kannst richtig sparen. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit den Geldideen für 2026 und mit dem Team von Beating Beta. Kommen wir zum ersten Kandidaten und das ist ein besonderer Mann. Er ist unser Beirat bei Beating Beta. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er ist einer der erfahrensten Börsenjournalisten dieses Landes. Er war Chefredakteur bei Focus Money sehr, sehr lange, auch bei Börse Online. Herzlich willkommen, Frank Pöpsel.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Sehr schön, Frank, dass du da bist. Jetzt bist du so erfahren, jetzt sprechen wir gleich über deine Aktie, die du mitgebracht hast. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber vorab, bei deiner Erfahrung, was sagt dein Gefühl für 2026? Was könnte das für ein Börsenjahr werden?
Ja, für mich ist das Spannendste ist die Nachfolge vom US-Notenbankchef Powell. Mhm. Eines scheint irgendwie klar zu sein, dass es ein Trump-Jünger sein wird. Wie stark Trump-Jünger wird man noch mal sehen. Und wenn der das tut, was der Trump von ihm erwartet, nämlich die Zinsen zu senken, wie reagieren die Märkte da drauf? Eigentlich würde ich erwarten, dass die Märkte vielleicht kurzfristig euphorisch reagieren. Ah, endlich die Zinssenkung und so weiter. Aber das heißt ja auch, der guckt nicht mehr so sehr auf die Geldstabilität.
Das wäre so ein bisschen Benzin ins Feuer gießen, könnte
genau,
man sagen.
Genau, ja, würde ich auch sagen. Das heißt auf der anderen Seite, dass alternative Assets vielleicht noch mehr gefragt sind, obwohl der Goldpreis schon sehr, sehr hoch ist. Gehört übrigens auch zu meinen Tipps für 2026, das
nicht
Thema
zu viel verraten.
Gold. Ja. Ja, ich sage ja nicht, welche Goldaktien dazu. Das könnte interessant sein. Und dann ist die große Frage, was macht der Dollarkurs? Wird der vielleicht geschwächt? Und wenn er geschwächt wird, gehen dann vielleicht die kurzen Zinsen runter, aber die langen Zinsen rauf? Das ist so der große Punkt, den ich da sehe. Insgesamt würde ich aber kein schlechtes Börsenjahr erwarten. Also ich, die Voraussetzungen sind eigentlich nicht schlecht. Also wirtschaftlich geht es leicht bergauf. Die Zinsen werden leicht sinken, mehr oder weniger. Wir haben vielleicht sogar irgendwie eine Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Krieges. Also da haben wir schon schlechtere Voraussetzungen gehabt. Thema KI ist natürlich noch da, die Blase und sonst was. Ja, gibt halt wieder ein bisschen Luft raus, dann kommt wieder Luft rein. Also schauen wir mal.
Die Blase könnte auf jeden Fall noch weiterlaufen.
Ja.
Sie muss nicht unbedingt platzen. Was hast du uns mitgebracht für eine Aktie? Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe euch eine Aktie mitgebracht. Also ich habe das Thema Geldideen versucht ziemlich ernst zu nehmen und zu sagen, Ideen, die man sonst nicht so hört. Mhm. Ja? Und ich habe euch eine Aktie mitgebracht. Das Komplizierteste an der Aktie ist der Name. Nämlich, den muss ich jetzt einmal richtig aussprechen, der heißt Associated British Food. Und die Aktie ist, gelinde gesagt, einfach ein Ramschladen. Also das ist ein Mischkonzern. Und was haben die alles drin? Die haben von Lebensmittel bis Frühstücksprodukte über Tierfutter bis Zucker und industrielle Hefe. Und sie haben natürlich auch einen spannenden Ramschteil, nämlich Primark.
Die also, Billigklamotten.
Genau, die kennen wir. Das andere ist irgendwie alles relativ unsexy. Und diese Primark steuern auch, naja, so um die 70% vom Gewinn bei. Und der restliche Ramschladen nur 30%.
Und jetzt ist die Frage, warum soll die Aktie steigen?
Naja.
Warum vor allem 26?
Genau. An der Börse kommen so Ramschläden nicht so wahnsinnig gut an. Das sieht man dann in der Bewertung. Also die ABF-Aktie wird mit einem KGV von um die 15, knapp 15 bewertet. Und jetzt hat das Unternehmen selber auch eingesehen, dass so nicht weitergeht und hat am 4. November verkündet, dass es sich aufspalten will. Also den Tiernahrungsramsch auf der einen Seite und den Kleidungsramsch in Anführungszeichen auf der anderen Seite. Und jetzt muss man wissen, wenn man Primark, zu welchem KGV könnten die bewertet werden? Da guckt man natürlich auf Konkurrenten wie H&M oder Zara, also Inditex. Und H&M und Zara wären beide mit einem KGV von um die 24 bewertet. Also heute wird quasi die Primark mit einem KGV von 15 bewertet. Und die H&M mit 24. Und das ist sozusagen das, was die Sache interessant macht. Wenn man aufspaltet, dann ist es häufig so, dass die Summe der Einzelteile mehr wert ist, als die Aktie vorher im gebündelten Zustand wert war.
Und es ist noch nicht an der Börse angekommen?
Das ist in den Kursen nicht drin. Das heißt, kurz nachdem sie das Ganze bekannt gegeben haben, ist die Aktie mal gesprungen. Dann haben sie schlechte Quartalsergebnisse bekannt gegeben, weil in dem Ramschladen ja auch noch ein Zuckersparte drin ist und der Zuckerpreis ja im Moment so im Fallen ist und dadurch waren die Quartalszahlen schlecht. Und dann ist die Aktie wieder dahin zurückgekommen, wo eigentlich der Ausgangspunkt war. Also kann man sagen, Stand jetzt ist es nicht eingepreist.
Wann wird das umgesetzt dann im Jahr 2026 quasi diese also wann wird das vollzogen, dass es dann vielleicht sich so richtig entfalten kann?
Das haben sie nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, dass sie sich aufspalten wollen. Naja,
wenn gut, dann ist wahrscheinlich, dass es
ja nicht
kommt das Jahr
ins Nimmerlein Tag. Also insofern würde ich schon mal vermuten. Und ich habe mal dann versucht, das durchzurechnen. Was könnte denn der ehemalige Ramschladen wert sein? Also Das Spannendste ist ja der Primark-Anteil und sehr britische Aktie auch. Ich habe da mal in Euro umgerechnet. Also in Euro umgerechnet macht Primark dieses Jahr 2025 ungefähr 750 Millionen Euro Gewinn.
Mhm.
Und jetzt um's
schon
mal
ganz ordentlich.
Genau. Und um es jetzt mal einfach zu halten, habe ich mal gesagt, nehmen wir mal an, die hätten ein KGV von 20,
mhm,
was also immer noch unter den 24 von H&M oder Inditex liegen würde. Dann ist einfach zu rechnen, 20 mal 750 macht dann 15 Milliarden.
Mhm.
So, der ganze Laden ist jetzt gerade 17 Milliarden wert. Also, und wenn Sie auch nur ein Stückchen näher an die Bewertung von H&M rankommen würde, also zum Beispiel 22, dann wäre Primark schon allein die 17 Milliarden wert. Und den anderen Bereich gäbe es geschenkt. So, jetzt ist der aber nicht defizitär. Also der macht ja immerhin noch um die 30% des Gewinns. Also der macht, macht eben auch die weiß ich, 400 Millionen Euro oder sowas. Das heißt, selbst bei einem KGV von 10, wenn ich das dem zubillige, wäre der Laden auch noch 4 Milliarden wert.
Das ist ein spannender Ansatz, weil du hast ja vorher schon gesagt, die Einzelteile sind dann oft mehr wert und so Gemischtwarenläden, ich bin auch gar kein Fan davon,
ja,
weil Börse oft ja auch nicht und dann sozusagen eine versteckte, also dass da eine versteckte Bewertung drin steckt oder drin ist.
Naja, der Fondsmanager will ja eine Modeaktie zum Beispiel kaufen und sagt, was soll ich da Zucker dazu haben? Also dann kaufe ich mir doch lieber gleich die Inditex.
Klar, ja.
Und dann habe ich sie. Und jetzt war es halt auch so, die Analysten haben dann auch die Kursziele hochgesetzt. Also Aktie steht jetzt so bei umgerechnet 23 Euro ungefähr. Barclays ist auf 28,50 Euro gegangen. Andere sind sogar auf 30, über 30 Euro. Und weil ich mir dachte halt, dass ihr seid alle jung, ihr seid ja alle ordentliche Zocker, dann habe ich mir gedacht, du bringst mal ein bisschen was Konservativeres mit. Und deswegen gefällt mir die, also dass die Leser auch Abwechslung haben, deswegen gefällt mir jetzt die Aktie ganz gut, weil sie nach unten, da ist langweilig, die ist ja drin, da was soll da groß passieren?
Ich wäre jetzt die Frage, für wen die Aktie geeignet ist, würdest du sagen,
also nach unten wird
Value-Aktie oder wie würdest du?
Ja, natürlich Value, aber nach unten wird nicht viel passieren. 3% Dividende habe ich auch noch.
Mhm.
Und nach oben habe ich quasi wie so ein Gratis-Optionsschein drauf. Das wird kein Verdoppler werden, aber ich sag mal 20-25% traue ich denen schon ganz gut zu. Und insofern ist das, sagen wir mal, eine Anti-KI-Hype-Aktie.
Also wenn die Story aufgeht, dann auf jeden Fall sollte Luft nach oben sein.
Genau. Ja.
Herzlichen Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt haben wir auch schon unseren nächsten Gast hier sitzen und das ist kein geringerer als der Kryptojournalist des Jahres, Marian Kopocz. Grüß dich.
Hi Mario.
Du bist bei uns seit diesem Jahr an Bord, bist unser Krypto-Experte und jetzt, lass mich raten, hast du uns was aus diesem Krypto-Space mitgebracht?
Ja, ich bin da mal ganz tief reingetaucht und habe wirklich eine sehr spannende Krypto-Aktie gefunden. Circle Internet Group, vielleicht gehört dieses Jahr, ein bisschen fulminanter Börsengang.
Hatte ja ein bisschen Hype zwischendurch.
Ja, war ein sehr starker Hype, war natürlich gut vom Zeitpunkt sehr klug gewählt, denn die Aktie ist an die Börse gegangen, kümmert sich um Stablecoins, erkläre ich gleich gerne nochmal kurz, als in den USA im Sommer der Genius Act verabschiedet wurde, also genauso ein Reglement für Kryptowährungen, für eben diese Stablecoins. Und da ist die Aktie in den ersten, ich glaube, es waren 11 Handelstagen, von ungefähr $65 bis auf rund $300 hochgeschossen. Der Hype war mir dann auch zu viel. Hat jetzt natürlich diesen Hype wieder abgebaut. Und genau deswegen finde ich, ist sie jetzt spannend.
Sehr schön. Lass uns vielleicht ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Erst kurz Stablecoins und was macht Circle genau? Vielleicht ganz kurz zur Einordnung,
genau,
bevor wir zur Idee kommen.
Stablecoins sind ja im Kryptosektor, sagen wir mal so 2019, 2020 entstanden. Grundsätzlich geht es darum, ist ein Stablecoin ist ein Euro oder ein Dollar auf der Blockchain.
Mhm.
Nicht mehr und nicht weniger. Das hat einfach ein paar Blockchain-technische, kryptotechnische Gründe. Du kannst halt über Grenzen hinweg viel schneller und kostengünstiger Geld versenden, indem du es halt auf die Blockchain bringst. Du kannst bei Kryptobörsen und anderen DeFi-Anwendungen, sind ja halt so sehr spezifische Krypto-Anwendungen, wo halt Geld fließt. Das funktioniert alles leichter, schneller, einfacher mit Stablecoins. Mhm. Du kannst dann, wenn du ein Investor bist, schickst du, sag ich mal, 1 Million Dollar an Circle. Circle bringt diese 1 Million Dollar auf die Blockchain. Das sind dann USDC. So nennt sich halt einfach diese Kryptowährung. Und die ist halt an den Dollar gebunden. Damit kannst du jetzt nicht traden oder solltest du nicht traden. Die wird sich jetzt nicht verdoppeln. Die bleibt. an den Dollar gekoppelt. Circle nimmt das Geld und legt es oder muss es halt, und da wird es halt eben sehr spannend, in Cash und vor allem in kurzfristige, kurzlaufende US-Staatsanleihen anlegen. Deswegen hat ja auch so die Trump-Regierung so dieses Thema Stablecoin so ein bisschen für sich entdeckt, denn was hat das für die USA als Vorteil? Die Schulden sinken dadurch jetzt zwar nicht, aber die USA kann natürlich ein bisschen leichter Schulden machen, zu ein bisschen besseren Zinskonditionen, weil diese Stablecoin-Anbieter sozusagen verpflichtet sind, dieses Geld, was ihnen zufließt, in kurzfristige US-Staatsanleihen anzuziehen.
Also sie sind dazu verpflichtet, nochmal ganz kurz.
Sie sind dazu verpflichtet, da war auch dieser Genius Act halt eben für zuständig. Mhm. Vorteil USA, eben bisschen bessere Schuldenaufnahme. Vorteil jetzt Circle Internet Group. Das Geld, was die haben, Assets under Management, das sind im Moment 74 Milliarden Dollar, da kassieren die natürlich dann die Zinsen von den kurzfristigen US-Staatsanleihen drauf.
Und das ist das Geschäftsmodell?
Das ist der Hauptteil des Geschäftsmodells. Es gibt dann so ein paar zusätzliche Services für Family Offices, für große Investoren. Das macht im Moment aber nur einen sehr kleinen Anteil, rund 30 Millionen am Umsatz aus. Über 700 Millionen Umsatz bislang im Quartal. Der kommt eben von diesen Treasury-Einnahmen. Und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die Aktie hart abgestürzt. Wir kommen gleich zum Chart. Circle arbeitet bereits profitabel, 214 Millionen Dollar Gewinn im letzten Quartal. Und deswegen sage ich halt auch, das ist keine Ramschbude. Die Aktie hat es natürlich ordentlich verprügelt, muss man so sagen. Aber sie ist ja jetzt, wenn wir kurz auf den Chart schauen, wieder auf den Einstandskurs zurückgefallen.
Heftiger Absturz, aber natürlich auch jetzt ein vielleicht spannender Preis.
Genau, super heftiger Absturz. Ich habe auch die ganze Zeit die Finger davon gelassen. Aber eben bei diesem Einstandskurs, da habe ich dann auch angefangen zu kaufen. Ich werde mutmaßlich über die nächsten Wochen und Monate, auch wenn das Papier leicht vielleicht nochmal runtergeht, selbst wenn es steigt, ein bisschen weiter kaufen, Position ausweiten. Denn Aktien wie Coinbase, Robinhood.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Kann man sich gerne mal im Chart anschauen. Die haben ja so eine, nach dem Börsengang eigentlich so eine bogenförmige Bewegung durchgemacht und sind dann nach einiger Zeit richtig durchgestartet. Und genau darauf setze ich auch bei Circle, ist natürlich sehr volatil. Ist jetzt nichts für Anfänger, nichts für jemanden, der schwache Nerven hat. Das kann auch nochmal ordentlich nach unten gehen. Da würde ich dann nachkaufen. Ist jetzt aber eine gute Trading-Chance so für die nächsten, ich sage jetzt mal, 3 bis 6 Monate.
Mhm. Warum jetzt ausgerechnet für 2026 oder warum ausgerechnet jetzt? Weil wir haben jetzt gerade über das Geschäftsmodell gesprochen. Die Zinsen sind ja zuletzt gefallen und es könnte ja gut sein, dass sie eigentlich weiterfallen im kommenden Jahr. Schrumpft da nicht der Gewinn weg?
Natürlich, das ist ein Risiko oder natürlich wird der Gewinn leicht wegschrumpfen. Wenn wir uns aber die zweite Grafik anschauen, die ich mitgebracht habe, da sieht man eben, wie viele Stablecoins insgesamt auf dem Markt sind. Mhm. Das ist jetzt nicht nur USDC von Circle, aber vor allem profitiert USDC in den USA eben von dieser ganzen Regulierung und dass es ein US-Unternehmen ist. Die sind eben, der gesamte Markt, immer weiter gestiegen. Natürlich gibt es zwischendurch mal Abschwächungsphasen, aber höchstwahrscheinlich wird eben dieser Stablecoin-Markt krass weiter wachsen.
Warum glaubst du das? Also jetzt könnte man ja sagen, Trump hat das gepusht und dieser Genius Act, da ist ja alles gestiegen und man hat auch für Trump ist ja so der Stablecoin, Bitcoin, Ethereum-Präsident, aber irgendwie hat das ja schon stark nachgelassen.
Ja, fair enough. Kann natürlich sein. Ich denke trotzdem, weil Trump da eben so in Vorleistung gegangen ist, dass da noch mehr folgen sollte und folgen muss. Manche Senatoren bringen ja auch wirklich diese Bitcoin-Reserve noch rein, also dass die USA wirklich Bitcoin kaufen und nicht nur diese Vereinnahmten halten. Ich gehe schon davon aus, dass die USA da weiter, das hat Trump ja auch zuletzt nochmal bekräftigt, die Krypto-Hauptstadt bleibt. USDC selbst geht davon aus, dass der Markt um 40% pro Jahr wachsen wird über die nächsten Jahre. Das Ökosystem ist einfach sehr groß. Das zeigt auch da ein letzter Punkt. Vor wenigen Tagen hat Circle das Arknet gelauncht. Also das ist sozusagen ein Testnetzwerk auf der Blockchain für halt auch internationalen Geldtransfer sozusagen für ganz viele Sachen, die halt das Bankensystem, es sind Großbanken mit dabei, Tech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister, über 100 Unternehmen sind dabei, was zeigt, das Interesse vor allem unternehmensseitig ist da und deswegen setze ich darauf, dass dieser Markt weiter wächst. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, deswegen hohes Risiko natürlich dabei, aber eben in Kombination mit diesem Chartbild, wo er jetzt komplett ausgebombt ist, denke ich, da kommt der Turnaround.
Zwei Fragen hätte ich noch. Jetzt fürchten ja manche den Kryptowinter. Sind Stablecoins dann anfälliger oder eher gerade nicht?
Weniger anfälliger. Natürlich wäre das dann ein Umfeld, wo auch die Stablecoins jetzt nicht komplett nach oben hin explodieren. Mhm. Aber man hat jetzt gesehen, wo ja dieser Bitcoin-Abverkauf war, da ist das Geld in Stablecoins geflossen. Mhm. Weil eben die Investoren sagen, okay, wir wollen nicht oder wir gehen auch nicht mehr komplett raus aus dem Ökosystem, aber wir gehen in die sicheren Stablecoins. Teilweise gibt es nämlich auch, das geben dann die Stablecoin-Anbieter oder die Kryptobörsen weiter, dann auch geringere Zinsen auf diese Stablecoin-Bestände, wenn die auf der Börse bleiben. Da hat man diesen Effekt gesehen, die Stablecoins sind enorm angewachsen, auch im Vergleich zum gesamten Kryptomarkt. Deswegen sehe ich da keine Riesengefahr. Aber natürlich wäre das dann für die Investmentthesen natürlich auch nicht perfekt, wenn es einen Kryptowinter gibt.
Aber man könnte sagen, die eher eine Value-Aktie unter den Krypto.
Kann man dann so sagen.
Dann ist der Absturz ja schon heftig, vielleicht auch übertrieben. Aus deiner Sicht, wie viel Potenzial siehst du?
Ja, der war übertrieben, war einfach dem geschuldet, dass die Aktie beim Börsengang ja so krass gestiegen war. Die ist ja schon recht teuer mit $65 rein und ist dann, wie gesagt, auf rund $300. Das war halt purer Hype, also, ne, wo ich auch die Finger davon gelassen habe, weil ich gedacht habe, ist ja Wahnsinn, dass das so hoch steigt. Jetzt ist es halt eben so, ich sehe Potenzial erstmal, dass sich diese Korrektur wieder korrigiert, wie man in der Chartanalyse so sagt, rund 100% bis rund $150 kann es hochgehen. Einfach, da arbeite ich immer gerne mit einer Fibonacci-Analyse. Das wäre so das erste Ziel bei 0,618er Ziel, dass der Kurs dahin irgendwann mal wieder zurückläuft, weil diese Korrektur jetzt auch einfach brutal war.
Marian, herzlichen Dank. Nochmal wichtig natürlich das Risiko, das hast du schon gesagt.
Hohes
und
Risiko.
Dann eher spekulativ und mit erstmal kurzfristig.
Genau, 3 bis 6 Monate wäre jetzt erstmal so meine Herangehensweise.
Super. Herzlichen Dank dir.
Danke dir, Mario.
Und jetzt sitzt hier schon der nächste Kandidat, unser Research-Experte bei Beating Beta, Christoph Engelmann.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Was hast du uns denn mitgebracht? Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe Alphabet mitgebracht, bin selbst investiert, auch schon seit Oktober 2022, habe auch noch einen monatlichen Sparplan auf die Aktie laufen. Bedeutet ganz klar, ich bin weiterhin bullish.
Bullish bin ich auch, das muss ich leider zugeben, jetzt fällt es mir schwer, Alphabet kritisch zu hinterfragen, weil ich selber investiert bin, jetzt seit ungefähr einem Jahr, 80% im Plus. Da sehen wir schon, die Aktie ist gut gelaufen. Und da ist jetzt ja schon ordentlich Hype auch drin. Die Frage ist der gerechtfertigt? Vor einem Jahr hatten wir noch, wollte es keiner mit der Beißzange anfassen, immer die Streitigkeiten und, oh, das wird zerschlagen und Gefahr hier und da. Jetzt sind sie auf einmal der Nvidia-Killer und machen alles platt. Zwei sehr große Extreme. Ist das eine Extrem vielleicht jetzt ein bisschen zu heiß gekocht worden?
Das ist natürlich eine gute Frage, die auch...
Fahnenstange nach oben raus beim Chart.
Die auch ja aktuell absolut berechtigt ist. Und da ist es clever, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns auch mal überlegen, okay, was war damals mein Investment Case und steht dieser Case auch noch? Mhm. Und da ist die große Frage, was macht denn eigentlich so ein Large Language Model aus? Und da gibt es 3 Säulen. Die erste Säule sind ja die Daten. Und ich glaube, Mario, du weißt das, wenn man die Daten sich anguckt, heißt ganz klar Google über Google Search etc. hat unglaublich viele und sehr gute Daten. Zweiter Punkt ist dann das Human Capital. Und da ist natürlich die Frage, habe ich die richtigen Menschen, die dann diese Daten auch richtig nutzen können, um dann eben das Modell einmal zu trainieren und somit dann eben sehr gut umzusetzen. Und wenn wir jetzt bei Google gucken, wir hatten die Rückkehr vom Co-Founder von Sergey Brin. Wir haben Jeffrey Hintner damals noch dabei gehabt. Das ist so mehr oder weniger der Godfather of AI, also der diese neuronalen Netzwerke auch mehr oder weniger gegründet hat. Und dann haben wir eben auch noch das Ganze über DeepMind, ja. Also da auch den Co-Founder dabei. Heißt, wir haben enorm starkes Human Capital. Und natürlich am Ende dann auch noch das Kapital, also das Geld. Und da wissen wir ja ganz klar, dass Alphabet sehr viel verdient. Im letzten Quartal waren es ja über 100 Milliarden Umsatz. Mhm. Und deshalb sind diese 3 Faktoren alle ja ganz klar erfüllt.
Was ja das Beeindruckende war, dass man ja über alle Sparten eigentlich hinweg gewachsen ist. Da haben sich ja viele Sorgen gemacht, das ist gerade angesprochen, so nach dem Motto, vor ein paar Monaten hieß es ja, wer googelt denn, es gibt ChatGPT, wer googelt denn da noch? Also die Ängste sind ja erstmal weg. Mhm. Trotzdem, wo ist jetzt das große Potenzial aus deiner Sicht? Weil klar, die verdienen viel Geld, geben viel aus, das machen die anderen aber auch. Warum soll die Aktie weiter steigen? Weil wir haben jetzt ja schon hier ein Forward-KGV, also schon mit Gewinnen eingepreist von über 30. Also das ist jetzt schon eine sportliche Bewertung.
Genau, du hast ja die anderen angesprochen. Also ist auch mal gut, einen Vergleich zu ziehen. Und wenn man einfach mal auf die CapEx-Ausgaben guckt bei Google und das Ganze mit dem Free Cashflow ins Verhältnis setzt, dann sehen wir, dass das im letzten Quartal, also der Free Cashflow größer war als die CapEx-Ausgaben, bedeutet, Google kann das Ganze aus der Portokasse stemmen. Meta kann es beispielsweise nicht, Oracle kann das nicht.
Oracle kann es erst recht nicht. Ja?
Genau, und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ja. Und dann der zweite Punkt ist natürlich auch der Punkt TPUs, was jetzt auch sehr groß gespielt wird aktuell.
Ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Nvidia hat ja die GPUs, Alphabet hat die TPUs, deswegen sagen jetzt manche, Warren Buffett ist ja auch vor kurzem eingestiegen mit Berkshire, dass die TPUs sozusagen die GPUs killen. Das ist ja gerade so die Schlagzeile schlechthin. Vielleicht ganz kurze Erklärung, was steckt da dahinter und sind die TPUs wirklich besser? Denn sie sind ja günstiger und anscheinend ein Vorteil für Alphabet gerade.
Ja, der große Vorteil liegt ja darin, dass man eben diese Infrastruktur von Nvidia weniger benötigt und dann eben diese enorme Bruttomarge, die Nvidia hat, von über 75% eben nicht bezahlen muss oder weniger bezahlen muss. Und da heben sie sich eben ganz klar ab von den anderen Hyperscalern. Und der zweite Punkt ist ja natürlich, warum sind diese TPUs von Alphabet auch so gut? Und das ist einfach eine Geschichte, die ja schon vor langem begonnen hat. Wenn man nämlich mal zurückguckt, 2013, war es nämlich so, dass damals hat ja Google praktisch die Sprachsuche am Handy eingeführt. Also, und dann war die große Frage, okay, als Android-Nutzer, wenn jeder das jetzt 3 Minuten am Tag machen würde, bräuchten wir schon die doppelte Kapazität an Rechenzentren. Und dann war natürlich die klare Rechnung bei Google, okay, das ist einmal viel zu teuer. Ja, das können wir uns einfach nicht leisten. Und dann kam eben diese Idee, diese TPUs einzuführen, die dann eben wirklich darauf, also dafür gemacht sind, wirklich diese KI-Rechenzentren, die KI-Rechnungen praktisch umzusetzen. Und hier ist eben dieser große Hebel, der dann das Ganze effizienter macht. Das bedeutet aber nicht, dass die TPUs besser sind als die GPUs. Also es ist nicht diese These, dass Nvidia jetzt gekillt wird, finde ich für falsch, also wirklich komplett als falsch.
Okay, also es wird ja oft so absolut gesehen, wie gesagt, vor ein paar Monaten war Alphabet noch der große Verlierer, da wurde Google in Frage gestellt, sind sie der Killer, also vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber man hat auf jeden Fall diesen Vorteil, man ist unabhängig, man spart sich natürlich Geld. Und jetzt ist trotzdem die Frage, wo wird jetzt noch das große Geld verdient? Natürlich verdienen die richtig gut, aber es braucht ja vielleicht noch mehr, damit die Aktie weiter steigen kann. Wir haben jetzt starke Wachstumsraten, aber jetzt auch nicht gigantisch, so von 10-15% jährlich. Das ist natürlich stark gut. Aber da ist die Frage, glaubst du, dass da mehr kommt? Weil man muss ja auch positiv überraschen und wenn die Aktie sich jetzt nochmal verdoppeln soll, da muss ja noch mehr kommen, oder? Woher kommt das?
Ja, das ist interessant, wenn wir uns mal den Marktzyklus anschauen. Ich habe da auch 2 Grafiken von JP Morgan dabei. Und da sehen wir einmal, also aktuell.
Die hier?
Die erste. Das ist praktisch aktuell, wo wir gerade stehen. Und da sehen wir, am meisten wurde ein bisschen mit der digitalen Infrastruktur verdient. Und hier ist ja Alphabet ganz klar dabei, eben über Cloud und eben auch die eigenen TPUs jetzt dann womöglich. So, und dann haben wir natürlich jetzt Phase 3, wo wir jetzt langsam rein laufen, und zwar in diese Plattformtechnologie und dann in die Application. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken in das Ganze, wie war das eigentlich beim Internet, als das Ganze eingeführt wurde, das ist dann die nächste Grafik. Da sehen wir nämlich, dass das große Geld dann praktisch, also der große Mehrwert wurde dann in Phase 3 und Phase 4 erzeugt. Und
wo das Geld verdient wird.
Genau, da wird dann wirklich das Geld verdient. Und jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, YouTube etc., Alphabet hat natürlich diese komplette vertikale Integration, also hat auch sofort die Anwendungen, die dann eben auch monetarisiert werden können. Und da ist dann eben dieser doch sehr große Hebel und natürlich auch sehr viel Raum für Überraschungspotenzial.
Also man hat die TPUs, damit hat man auf jeden Fall einen Vorteil oder auf jeden Fall ein starkes Asset. Man hat natürlich auch noch andere Sachen, über die können wir jetzt halt nicht alle sprechen, Waymo und Co. Dann gibt's ja auch noch Google Ventures. Also es gibt ja sehr viele Baustellen. Da gab's natürlich auch mal Enttäuschungen in den letzten Jahren, aber trotzdem, da steckt natürlich noch viel, viel mehr drin. Trotzdem, die KI-Frage, wo wird das Geld verdient, die wird ja gerade sehr laut gestellt. Und da glaubst du, du hast das ja gerade schon angesprochen, dass Alphabet da auch ganz vorn mit dabei ist. Wo es ja sicherlich andere vielleicht ein bisschen schwieriger haben.
Ja, absolut. Und das ist ja das Coole. Alphabet verdient ja praktisch an der kompletten Wertschöpfung. Und das kann kein anderes Unternehmen aktuell so abbilden. Und da ist auch dieser große Burggraben. Genau.
Glaubst du, dass Gemini 3 vielleicht abschließend sogar ChatGPT nicht nur gefährlich wird, sondern vielleicht sogar den Rang abläuft? Denn bei ChatGPT, da ist ja auch gerade schon die Frage, 95% der Nutzer nutzen es kostenlos. Da wird natürlich schon Geld verdient, aber da ist natürlich auch noch viel Zukunftsmusik. Glaubst du, dass Gemini 3 da vielleicht sogar richtig reinschlägt?
Ich meine, man muss sich ja nur mal die Reaktion von Sam Altman angucken, also als Gemini 3 dann auch rauskam. Mhm. Also auf Twitter hat er ja gesagt, dass es wirklich ein sehr gutes Modell ist. Intern wurde dann schon kommuniziert, dass das wirklich auch eine Gefahr für OpenAI ist. Deshalb ist die Frage eigentlich ganz klar zu beantworten. Und auch wenn man es bei den Nutzern sieht, klar, OpenAI wächst, aber der Marktanteil, also der Prozentuale, verschiebt sich immer mehr in Richtung Gemini 3. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass aktuell Gemini bzw. Google Alphabet hier die Nase vorne hat.
Und die Aktie für dich dann auch langfristiges Investment, also nicht nur kurzfristig, nicht nur für 2026, aber auch darüber hinaus? Oder wie siehst du so, was geht noch bei der Aktie?
Also ich sehe es deutlich darüber hinaus. Also es ist jetzt nicht 2026 wird sie weiter extrem explodieren. Das ist jetzt nicht so. Aber die Geldideen, und das ist ja auch wichtig, das sollen ja Geldideen sein, die man nicht dann zum perfekten Zeitpunkt auch verkaufen muss, damit sie sich wirklich, sage ich mal, ja, gut umsetzen lassen, sondern wir wollen ja wirklich, dass das Geldideen sind, die dann auch in 3-5 Jahren im Portfolio richtig gut performen. Und da ist es einfach so, dass Google Alphabet in meinen Augen ein richtig guter Pick ist. Und was in der ganzen Sache auch wichtig ist oder ein interessantes Statement von meiner Seite, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Alphabet ja in 2-3 Jahren das wertvollste Unternehmen an der Börse ist. Und das eben nicht, weil Nvidia ja jetzt groß fällt im Marktwert, in der Marktkapitalisierung, sondern weil einfach Google nochmal deutlich mehr zulegt im Vergleich.
Das ist doch mal ein gutes Schlusswort, Leute. Bin ich gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wer in 5 Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Da bin ich sehr gespannt. Da werden sicherlich einige Tesla schreiben. Da, aber vielleicht gibt es auch ein paar andere Lösungen. Christoph, herzlichen Dank dir.
Gerne.
Und jetzt ist schon der nächste Kandidat hier, mein kongenialer Kollege und Mitgründer von Beating Beta, Sinan Krieger.
Hallo Mario. Servus.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, jetzt, was du mitgebracht hast.
Ja, heute mal keinen Politiker-Bashing im Lockroom-Talk, sondern Aktien-Content. Ja, ich habe dir was echt Spannendes mitgebracht. Und ich glaube, du kennst es auch, aber ich wusste auch lange Zeit nicht, dass es an der Börse ist. Ganz kurz, ich stelle jetzt einen Zock vor. Warum stelle ich einen Zock vor? Der eine oder andere weiß, der den Lockroom-Talk hört. Ich habe vor 2 Jahren alle meine Einzelaktien verkauft. So, wenn ich jetzt Einzelaktien kaufen wollen würde, dann müssten es Zocks sein. Weil ich mit dem Satellite potenziell den Markt schlagen möchte. Also das ist jetzt kein Basisinvestment, was ich vorstelle. Das ist wirklich eine heiße Kiste, kann schief gehen, kann aber auch grandios funktionieren. Und zwar geht
Volkswagen.
Ja, es geht um Sphere Entertainment. Sagt dir das was?
Ich glaube nicht.
Ja. Sphere ist mir das erste Mal beim Fernsehgucken aufgefallen, und zwar bei der UFC. Also UFC ist die größte Mixed Martial Arts Kampfsportveranstaltung.
Das guck ich nie.
So, ich gucke das häufig. Und die haben eine Veranstaltung im Sphere in Las Vegas gemacht. Und da sind wir auch schon beim Punkt, wir müssen das mal einblenden. Also wir werden ein Bild einblenden, wie das Ganze aussieht.
Ein Stadion sozusagen.
Das ist eine Arena, aber eine Arena, die es nur einmal einmal auf der Welt gibt. Das ist so eine riesen LED-Kugel in Las Vegas. Und da drin, also das ist die größte LED-Außenwand der Welt und mit Abstand der größte, 16K ist es, glaube ich, ja, der größte rundum LED auf der Welt.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei 3-mal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu 5-mal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt vanta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Du bist quasi im Film drin, in der Arena, also in allem drin. Wir müssen Bilder einsetzen, das ist unglaublich. Und auch diese Veranstaltung war einfach krass.
Sphere baut die Dinger oder Sphere betreibt die?
Jetzt kommen wir zum Punkt. Also, Sphere ist erstmal ein Abspalter aus dem Madison Square Garden Imperium.
Das ist ja bekannt.
So, den Madison Square Garden, so die berühmteste Sportarena, Boxkampfarena, die es eigentlich gibt.
Die sieht von außen aber nicht so besonders schön aus.
Das ist oldschool. Ja, und das hat sich der Eigentümer, James Dolan, vermutlich auch gedacht. Also James Dolan ist ein Milliardär aus Amerika, dem gehören die New York Knicks, Rangers und halt diese Arena. Und der hat für 2,3 Milliarden dieses Sphere in Las Vegas gebaut. So. 2023 hat das Ding eröffnet und seitdem ist es der absolute Renner in Las Vegas. Ich habe meinen paar Zahlen mitgebracht.
Ich wollte aber, das ist ja die Frage, Renner, aber wird auch Geld verdienen.
Pass auf, 2024, abgeschlossen, hatten die einen Ticketumsatz, also in dieser Sphere sind einmal Konzerte, ne? U2, Backstreet Boys, also große Konzerte, die bringen aber eher Prestige und halt Kinofilme, dazu komme ich gleich. 2024, 420 Millionen Euro Dollar Ticketumsatz, 1,3 Millionen verkaufte Tickets, die umsatzstärkste Venue aller Zeiten, seitdem Boxscore, das ist der gerade eigentlich das Mist. Also keine Venue macht mehr Geld auf diesem Planeten. Und jetzt 2025 hat es nochmal richtig nach oben geschossen. Der der Sphere-Umsatz ist um 16% im zweiten Quartal nochmal nach oben gegangen und der adjustierte operative Income nochmal um 24,9 Millionen, also jetzt auch die Gewinnschwelle erreicht. Super, super krass. Sieht man auch am Aktienkurs, muss man sagen.
Also ist schon stark gestiegen.
Richtig. Die haben jetzt ein Proof of Concept. Die haben den Zauberer von Oz, ein Film aus dem Jahr 1939. Die haben sich von einem Film aus dem Jahr 1939 gekauft, haben den runtergekürzt auf 75 Minuten AI reingemacht, damit das mit den ganzen Visuals dort passt. Und das ist der Renner in Las Vegas. 3 Shows pro Tag, fast 5000 Besucher pro Vorstellung, Ticketpreise um die 200 US-Dollar, macht ca. 2 Millionen US-Dollar Umsatz pro Tag aus einem Film. Anfang September hatten die schon 500.000 Tickets verkauft, ca. 75 Millionen US-Dollar Umsatz ist das. Und das ist auf dem Weg, einer der erfolgreichsten Venues, Shows aller Zeiten zu werden. Jetzt kommen wir zum Punkt. Las Vegas geht's gerade nicht gut. Also die erreichen diese Zahlen in einem Markt, der echt schlecht ist.
Das heißt weniger Besucher in Las Vegas, oder?
Richtig, also 2024 liegt die Zahl an Besuchern in Las Vegas, das können wir hier mal einblenden, bei 41,68 Millionen lagen die, immer noch unter Vor-Corona-Niveau. Und 2025 ging es jetzt richtig runter. Also von Januar bis Juni 2025, das sind die aktuellsten Zahlen, sind je und je die Besucherzahlen um 7,3% eingebrochen.
Gut, wahrscheinlich auch, weil generell weniger in die USA fahren. Das ist ja auch ein bisschen unbeliebter geworden. Genau. Zuletzt sehe Leon Grund.
Weniger Geld, weniger Besucher. Sphere geht nach oben. Das Schöne ist jetzt, die wollen es nicht nur bei diesem 1-4 lassen.
Das wäre jetzt meine Frage. Also wie kann man es hochtreiben? Du hast es ja gerade schon schön erzählt. Kann man die Auslastung noch weiter hochschrauben?
Ja.
Und vor allem kann man die Dinger auch, ja gut, ist ein bisschen teuer, aber trotzdem, wo sollen die noch hin?
Eine Vereinbarung steht schon für Abu Dhabi. Da soll die nächste hinkommen. Das ist so gut wie sicher. Es wurde schon alles unterzeichnet. Und die Gründerfamilie hat gesagt, die wollen auch Minispheres machen. Also die große Sphäre, da passen 17.500 Leute rein, Sitzplätze. Es gibt auch Stehplätze. Die kleineren Minispheres sollen dann so 4.000 bis 5.000 Plätze haben, überall auf der Welt. Und dann wird es skalierbar, weil das ist ganz schön. Sphere kauft ja die Filmlizenzen einmalig und kann sie dann nicht nur an einem Ort zeigen. Zauberer von Oz ist ein Riesenerfolg, aber sie können es dann überall zeigen. Und da wird dann der Reibach gemacht. Und das finde ich schon enorm spannend. Es gibt aber auch, so ehrlich muss man sein, ein großes Problem aktuell noch. Wenn man die Aktie kauft, Sphere Entertainment, kauft man nicht nur die neue schöne Welt. Man kauft sich auch ein Problem mit. Und zwar wurde bei der Abspaltung noch was mitgenommen. Nicht nur die Sphere, gerade in Las Vegas und alles, was noch kommen soll, sondern auch die alte TV-Welt, nämlich das MSG Network. Das ist so regionaler Sports-TV-Kram aus der alten Welt.
Das läuft wahrscheinlich nicht so brillant.
Nein, man muss sagen, das führte dazu, dass Spheres, ja, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, genau, der Gesamtumsatz des Unternehmens ist in Q2 2025 um 3,4% gewachsen. Mhm. Sphere ist um 16% gewachsen. MSG Networks ist um 12% gesunken. Mhm. Die Chefetage hat selber gesagt, im Laufe des Jahres ist es Insolvenzgefahr und alles. Die konnten jetzt in Q2 ihre Profitabilität bei MSG Networks zwar um 17% steigern, was super ist, aber nur, weil die Lizenzkosten krass, also die Rechtekosten krass nach unten setzen konnten. Das kannst du ja nicht ewig machen, weil sonst hast du dann null Live-Sport mehr. Das ist so der Klotz am Bein an der ganzen Sache. Ich glaube aber, und deshalb ist es für mich eine Geldidee für 2026 und darüber hinaus.
Also was Langfristiges für dich.
Ja, also es ist nicht nur für 2026. Ich glaube, wir könnten zu dem Punkt kommen, dass die sich nochmal aufspalten.
Und dann könnte die Aktie natürlich.
So. Und wenn du dann ein Pure Play auf diese Sphere hast, ohne den alten Kram, sondern nur noch diese krassen AI-Mega-Arenen, überall auf der Welt mit den Lizenzkosten, dann ist das eine unfassbare spannende Aktie.
Spannendes Ding. Gut, die Investitionskosten sind natürlich auch mal hoch, wenn du die Dinger bauen musst, aber gut, das scheint sich dann ja auch zu amortisieren innerhalb von einer gewissen Zeit.
Weil das sind hohe Ticketpreise, aber das Ding ist ausgebucht, wie sonst was. Die haben auch sehr krasse Live-Musik, die da gespielt wird. Das sorgt natürlich für das nötige Prestige. Und dann mit den Filmen, da wird halt Reibach gemacht. Man muss sich das mal vorstellen. Die haben es geschafft, dass ein 86 Jahre alter Film, der erfolgreichste Film halt in diesem Jahr ist, weil es halt neu aufgemacht ist. Und irgendwie ist es, ich finde das so spannend, weil, weißt du, wir reden über TikTok und alles so kurz und dann kommt da diese Arena und schafft es irgendwie alles miteinander so zu verbinden und ein ganz neues Entertainment-Erlebnis zu machen. Nochmal, super, super spitz. Die Expansionspläne müssen klappen in Abu Dhabi mit den Ministries. Daran hängt vieles.
Also Risiken beachten, klar. Das so. Ist natürlich
kein kein Basisinvestment, aber wenn das Ding aufgeht, dann wird das eine sehr, sehr lustige Sache.
Sehr spannende Sache. Danke dir.
Gerne. Ja, der Chef dachte, er kommt drumherum, aber so leicht lassen wir ihn hier nicht davonkommen. Deine Aktie fehlt noch, lieber Mario.
Hey, ich habe was ganz Spannendes dabei und zwar zum Thema KI. Wir haben uns ja viel in den letzten Monaten mit dem Thema beschäftigt und jetzt wird der eine oder andere denken, Mensch, schon wieder KI, wie kreativ und die Blase platzt doch und die Aktien sind doch alle schon gut gelaufen. Nee, eben gerade nicht. Es geht um das Thema dahinter. Und ich finde es ganz spannend, wenn man sich mal mit dem Thema KI beschäftigt. Zum Beispiel, da denkt man ja immer an die großen Hotspots und an Silicon Valley. Aber es ist ganz spannend, was in den USA da passiert. Stell dir mal vor, du bist in Virginia, im Osten der USA, über North Carolina. Und da denkt man erstmal,
was mache ich hier?
Was mache ich hier? Was ist da geboten? Und das haben sich die Leute früher auch gedacht. Da gibt es schöne Geschichten. Da steht dann der Farmer oder der Papa steht da und sagt, hier früher, da war alles noch schön grün. Und heute steht da was? Ein Rechenzentrum. Und da stehen in Virginia zum Beispiel sehr, sehr viele. Also das gibt es so richtige Allee sozusagen mittlerweile. Also da ist brutal was da aus dem Boden gestampft worden. Und jetzt stell dir mal vor, da laufen diese ganzen Rechenzentren, die Server Racks. Und da klebt dann hier irgendwo Kühlmodule, Rohrleitungen, da klebt ein Aufkleber drauf und da steht ein Name, den haben viele wahrscheinlich noch nie gehört, und zwar Airedale by Modine. Und meine Aktie ist Modine Manufacturing. Und ganz vereinfacht gesagt, es ist ein Kühlspezialist. Und das Spannende ist, das ist ein Unternehmen, das hat sich wirklich über Jahrzehnte immer wieder neu erfunden. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Hype-Nummer, sondern das ist eigentlich ein ganz solides Unternehmen. Gibt schon seit 1916. Die haben zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Kühlung für Starfighter, für Kampfjets gebaut und haben sich einfach über die Jahrzehnte immer wieder neu erfunden. Und jetzt ist man da gerade voll dabei bei Trends wie natürlich KI, aber nicht nur KI. Das ist auch das Schöne, man schwimmt auf diesem Trend mit, aber man profitiert auch von anderen Dingen wie natürlich Energieeffizienz, was natürlich in Gebäuden gebraucht wird, in der Industrie. Es geht einfach darum, Dinge effizienter zu machen, Strom zu sparen, der ja auch schon in Zeiten von KI ein wichtiges Gut ist. Und es geht natürlich auch Energieeffizienz, gibt es natürlich auch bei Verkehr und bei Autos, Elektrobusse, Autos und so vieles
mehr. Also machen die auch ganz normale Klimaanlagen?
Ja, also die sind in diesem ganzen Kühlbereich unterwegs. Was die machen viele Sachen, aber was natürlich ganz spannend ist, das ist ja auch gerade so State of the Art bei den Rechenzentren, dieses Liquid Cooling, weil man stellt sich das ja immer so vor, im Rechenzentrum, ja, da wird dann quasi gekühlt, da ist dann irgendeine Klimaanlage oder da wird dann kalte Luft drauf gepustet, aber man kann das natürlich viel smarter machen, mal vereinfacht, da läuft dann durch Schläuche kaltes Wasser, das Wasser nimmt quasi die Wärme auf, dann wird das Wasser wärmer und dann läuft das wieder durch, wird wieder abgekühlt und dann läuft wieder kühltes Wasser durch und so ist das eigentlich das Smarteste, vor allem spart das eben viel mehr Energie, weil klar, wenn ich dann eh schon die Energie verbrauche für die Server und alles und dann brauche ich nochmal die Energie, um das Ganze zu kühlen, ist das so natürlich viel, viel smarter. Das ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, was das macht, aber da sind die zum Beispiel auch mit dabei und da sind sie ja bei diesem Trend ein ganz starkes Unternehmen und vor allem ist interessant, wie sich das jetzt entwickelt hier, denn wie gesagt, die haben natürlich auch ganz klassische Sachen, da wird auch Geld verdient, das läuft auch gut, aber dieses KI-Thema hat das Ganze jetzt nochmal richtig angeschoben, das sieht man sehr schön bei den Margen. 2022 war die Bruttomarge noch bei 15%, mittlerweile sind es 24%, also da sieht man mal, wie das sich schön nach oben entwickelt. Man hat auch ambitionierte Ziele, bis 2028 soll das Kühlgeschäft mit Datenzentren nahe 2 Milliarden Dollar Umsatz bringen. Das bringt jetzt gerade so ein bisschen mehr das ganze Unternehmen, also da sieht man schon brutales Wachstum. Gewinn je Aktie wird erwartet hier im kommenden Jahr einen Sprung um 36%. Man rechnet jetzt im Schnitt die kommenden Jahre mit einem jährlichen Umsatzplus von 16%. Aber das Schöne ist, der Gewinn wächst deutlich stärker. Nämlich 30% Gewinnwachstum wird jetzt auf Dauer erwartet. Das ist schon echt sehr, sehr stark. Und das ist, finde ich, eine schöne Aktie. Die ist auch noch nicht so gehypt. Die ist gut gelaufen schon, ja. Die ist jetzt auch nicht spottbillig. Aber das Wachstum ist einfach brutal. Und ich finde es schön, dass man an diesem Trend mitverdient, ohne jetzt das volle Risiko.
Ich wollte gerade sagen, klingt wie so ein versteckter Value-Pick, der von KI zwar maximal profitieren kann, aber selbst wenn es eine Blase ist und die komplett zusammenfällt, hat es immer noch einen guten, soliden Kern an einem
auf jeden Fall
traditionellen Geschäftsmodell.
Ja, und das Schöne ist ja, also ich glaube schon, dass bei KI, also ich bin da bullish und vorsichtig zugleich, denn wir haben es ja heute in dem Video auch schon schön besprochen mit Christoph, dass Thema bei Alphabet ist ja auch sehr schön, dass es, wenn es um die Monetarisierung geht, dass man dann eine vertikale Integration sozusagen hat, dass man eigentlich schon weiß, okay, wo kann man Geld verdienen? Bei vielen wird diese Frage sicherlich ein bisschen kritischer gestellt werden und da wird es auch einige Probleme, glaube ich, geben, dass man sagt, okay, ja, wir haben jetzt sehr viel investiert, wo ist denn jetzt das große Geld? Und das Problem sehe ich da eben nicht, vor allem, weil wir ja voll noch in dieser Expansionsphase drin sind. Das Unternehmen hat jetzt auch selber investiert, das muss man auch noch sagen. Das heißt, das belastet sogar gerade noch ein bisschen. Ja. Also wenn die Investitionen dann, sagen, was heißt weg sind, aber das ist jetzt erstmal noch eine Belastung, Geld, das ausgegeben wird, da wird dann sicherlich auch das Ganze sich noch auszahlen. Also man hat da auch schon große Deals abgeschlossen und es wird ja noch wie blöd gebaut. Also zum Beispiel, wenn man mal auf Meta schaut, die bauen ja großes Datenzentrum in Louisiana ist das. Da sieht man auch, es werden eigentlich die ganzen USA jetzt dicht gebaut, überall wo noch Platz ist. Das soll ja praktisch so groß werden wie, nicht wie ganz Manhattan, aber wie ein Teil von Manhattan.
Die einen machen Windräder, die anderen machen.
Genau, da, es ist Wahnsinn. Und da sind wir eigentlich gerade noch voll in der Expansion drin. Wird man dann vielleicht irgendwann merken, ja okay, es wurde vielleicht ein bisschen zu viel investiert oder es ist nicht alles ausgelastet, das kann schon sein. Aber momentan sehen wir, dass die Auslastung einfach sehr, sehr groß ist und dass die Sachen, die eben gerade erst gebaut sind, auch schon sozusagen vorab geleast sind. Also ich glaube, dass dieses Thema noch lange nicht am Ende ist.
Wie ist die Aktie denn gerade bewertet? Also hat die schon diesen KI-Hype komplett mitgemacht oder?
Ja, du hast ein Forward-KGV von, das ist jetzt schon im hohen 20er-Bereich, aber wenn man jetzt mal auf die Pack-Ratio schaut, da sind wir jetzt, gut, die Aktie hat zuletzt noch mal ein bisschen angezogen, das ist ein bisschen ärgerlich bei meinen Sachen, wenn man die Aktie, ich habe sie auch schon, Disclaimer, ich habe sie auch schon im Depot. Sie ist jetzt zuletzt auch schon wieder schön angezogen um 20%. Davor war die Pack-Ratio sogar noch unter 1. Also da sieht man, das Wachstum ist auf jeden Fall da. Die Aktie ist nicht billig, aber das Wachstum ist auf jeden Fall enorm. Es ist natürlich schon in gewisser Weise eingepreist, aber wenn die in den kommenden Jahren hier so weitermachen, dann ja, ist da, glaube ich, schon noch ordentlich was drin. Und wie gesagt, es ist nicht nur KI.
Für wen ist denn das jetzt die richtige Aktie? Ich merke schon, ich glaube, es ist eher ein langfristiger Pick.
Ja, ich würde sagen, mittel- bis langfristig, wer eben auf stabile Trends setzen will. Und ich glaube schon, dass das noch stabile Trends sind, dass wir sowieso diese Kühlungsaspekte überall haben. Und das Thema Energie, also Energiehunger ist da, nicht nur bei KI, ob das jetzt E-Autos sind. Wir wissen ja in Deutschland, wie wichtig Energie ist. Und das Thema ist überall und Effizienz wird, glaube ich, immer noch wichtiger. Das Thema Kühlung, Energieeffizienz ist, glaube ich, ein Thema, was die nächsten Jahre stabil sein wird. Also ich glaube, das Risiko ist überschaubar. Die Chance, ja, ist, glaube ich, ganz gut. Also das ist natürlich eine Aktie, da kann man auch mal schauen, dass man vielleicht bei Rücksetzern, weil die schon gut gelaufen ist, vielleicht bei Rücksetzern dann versucht, noch ein bisschen mehr aufzustocken. Aber ich glaube, die Aussichten sind auf jeden Fall gut. Schöne Trends, nicht nur auf ein Pferd und ich glaube, es ist und die Entwicklung bei Gewinnmargen ist halt wirklich sehr, sehr schön.
Spannendes Ding, kannte ich noch nicht. Vielen, vielen Dank.
Bitte sehr. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, dir hat's gefallen. Du lässt uns einen Daumen nach oben da und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Ja, wer hat dich am meisten überzeugt? Welche Geldidee hat dir am besten gefallen? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.